NDR Info. Themen des Tages.
Im Fokus heute Friedrich Merz.
Die gesetzliche Rentenversicherung allein wird allenfalls noch die Basisabsicherung sein für das Alter.
Mit diesem Satz zur Rente hat er in den vergangenen Tagen viele irritiert, große Diskussionen ausgelöst, in den eigenen Reihen und auch beim Koalitionspartner SPD.
Ich habe die Aussage von Herrn Merz verstanden als eine Kampfansage an Millionen Beschäftigte in diesem Land.
Das sagt der stellvertretende Bundesvorsitzende der Jusos, Albers. Ein Interview mit ihm über den Kanzler und die Rente gleich bei uns. Der Bundeskanzler hat ab heute Abend aber ganz anderes im Kopf. Er ist nämlich in Zypern beim EU-Gipfel. Worum es dabei geht, das klären wir gleich. Und macht Deutschland mit bei einer potenziellen Mission in der Straße von Hormus und nach einem Waffenstillstand? Und kann die Marine das? Wir waren zu Gast beim Minensuchgeschwader in Kiel und haben einen Eindruck bekommen. Das sind unsere NDR Info Themen des Tages, Überblick und Hintergrund. Ich bin Sebastian Ottowitz, einen schönen guten Abend. Der Krieg im Iran ist in der EU nirgendwo so nah wie auf der Insel Zypern, also rein geografisch. Heute aber ist er auch thematisch auf höchster EU-Ebene in Zypern auf der Agenda. Die Staats- und Regierungschefs treffen sich dort zu ihrem informellen Gipfel. Die Tagesordnung ist lang an diesen beiden Tagen. Wie Einfluss nehmen auf die USA und den Iran? Wie umgehen mit den hohen Energiepreisen hier in Europa? Und wie kann man jetzt auch noch die Ukraine weiter unterstützen? Bedeutsame Themen für einen bedeutsamen Gipfel? Ja, unsere Korrespondentin Sabrina Fritz hat sich vor Beginn des Treffens umgesehen und wenig Gipfelstimmung wahrgenommen.
In der Altstadt von Nikosia ist vom EU-Gipfel wenig zu spüren. Männer sitzen vor einem Café, die ersten Geschäfte warten auf Kundschaft. George Lemondiatis steht vor seinem kleinen Juweliergeschäft. Er wünscht sich, dass die Staats- und Regierungschefs mehr über das große Problem Zypern sprechen.
Our problem is the Turkish invasion who did that in 1974.
Unser Problem ist die Besatzung durch die Türken 1974. Das große Problem ist nur wenige Schritte entfernt. Es ist der Grenzübergang zur Türkei. Die Stadt sei wie früher Berlin, aber das würde keinen der Staatschefs interessieren, hört man in einer kleinen Schneiderei.
They don't give a shit, sorry for the...
Doch die Grenze mitten durch die Hauptstadt ist nicht die einzig besondere Lage der kleinen Insel. Mit rund 1,3 Millionen Einwohnern ist Zypern eines der kleinsten EU-Länder und es liegt am nächsten zum aktuellen Brandherd im Nahen Osten. Der Libanon ist nur rund 200 Kilometer entfernt, der Iran 2 Flugstunden. Doch Angst haben die Menschen auf Zypern nicht. Sie sorgen sich eher um die wirtschaftlichen Auswirkungen.
And the Europe now have problem now with the petrol is like that. All the people.
In Europa haben jetzt alle Menschen Probleme mit dem Öl. In Zypern kostet der Liter Benzin um die 1,50 Euro. Es besteht aber auch die Gefahr, dass Touristen einen weiten Bogen um die Region machen, so auch um Zypern. Die Buchungen in den Hotels seien schon um 20% zurückgegangen, hört man in der Hauptstadt. Und auch die EU-Ratspräsidentschaft, die ein Land nur alle 13 Jahre erhält, hat nicht alle Erwartungen erfüllt. Einige Veranstaltungen wurden zu Beginn des Krieges abgesagt. Aber die 27 Staats- und Regierungschefs sind jetzt gekommen. Eigentlich sind es nur 26. Der abgewählte ungarische Präsident Orbán hat abgesagt. Sein Nachfolger ist noch nicht im Amt. Nachdem Orbán den 90 Milliarden Euro Kredit an die Ukraine Anfang der Woche noch durchgewunken hat, ist ein großer Brocken vom Gipfelprogramm abgeräumt. Kommissionspräsidentin von der Leyen schrieb dazu vor Gipfelbeginn:
Wir sind auf dem Weg nach Zypern mit guten Neuigkeiten. Die Mitgliedstaaten haben sich auf einen 90 Milliarden Euro Kredit für die Ukraine und ein neues Sanktionspaket gegen Russland geeinigt.
Und Ratspräsident Costa erklärte: Wir können die Ukraine damit 2026 und 2027 unterstützen und wir werden die Hilfe fortsetzen, wie lange es notwendig ist. Er wird am Abend auch den ukrainischen Präsidenten Selenskyj begrüßen. Die Lage in der Ukraine wird das Thema zum Gipfelauftakt werden. Ein Kriegsende dort ist nicht in Sicht. Am zweiten Gipfeltag wird dann die Lage im Nahen Osten im Mittelpunkt stehen. Die EU hat Vertreter aus den Nachbarstaaten eingeladen, aus Syrien, Ägypten, dem Libanon und den Golfstaaten. Ölexport, Tourismus, Schiffsverkehr, die gesamte Region ist von den Angriffen gegen den Iran und den Libanon betroffen. Ein kleiner Lichtblick, US-Präsident Trump hat die Waffenruhe um einige Tage verlängert. Damit fliegen nicht um die Ecke des EU-Gipfels Raketen durch die Luft.
Der Bundeskanzler, der ist natürlich auch mit dabei, heute im Kreis der Staats- und Regierungschefs in Zypern. Vielleicht freut er sich darüber, nicht nur, weil er das angenehme Frühlingsklima auf der schönen Mittelmeerinsel genießen kann, sondern vielleicht auch ein bisschen, weil er damit der aktuellen Debatte hier bei uns in Deutschland aus dem Weg geht. einer Debatte, die er selbst losgetreten hat. Mit diesem einen Satz, die Rente könne künftig allenfalls noch die Basisabsicherung sein für das Alter. Erbitterten Widerstand hat der SPD-Generalsekretär angekündigt und auch heute gibt es neue Kritik an den Worten des Kanzlers. Georg Schwarte in Berlin, woran gibt es die Kritik, am Inhalt dieser Rede oder eher an der Art und Weise?
Na, an beidem. Wir müssen uns nochmal erinnern, wo hat er es gesagt? Er stand vor dem Bankenverband und dieser Friedrich Merz hat die Eigenschaft, dass er, wenn er Auftritte hat vor Unternehmern, vor Industrieverbänden, jetzt vor dem Bankenverband, dann scheint er zu vergessen, dass er Dinge, die er für Menschen sagt, die da im Raum sitzen, 20, 100 oder 200 Leute, dass er da trotzdem als Kanzler aller Deutschen spricht, wenn er öffentlich über die Rente redet. Und das werfen ihm jetzt Sozialdemokraten, aber auch eigene Leute vor. Wir haben Dennis Radke gehört, das ist der Vorsitzende der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft aus der eigenen Partei, der sagt, wir müssen aufhören, den Menschen Angst zu machen. Dieses Wort von Friedrich Merz, dass es allenfalls noch eine Basisabsicherung sei. Basisabsicherung, daran scheiden sich die Geister. Das klingt nach Grundsicherung, das klingt nach Sozialhilfe. Matthias Mirsch, der SPD-Fraktionschef, der hat das so gesagt.
Es ist keine Alimentierung, sondern es ist ein Anspruch und dieses Vertrauen wollen wir natürlich und werden wir auch erfüllen.
Denn die Rente, das muss man auch noch dazu sagen, das ist das letzte große Versprechen des Sozialstaates. Speziell bei der SPD. Arbeitsministerin Bärbel Baas, die saß gestern Abend in der ARD, die fand diese Botschaft von dem Kanzler auch nicht glücklich und hat dann das so formuliert.
Wenn man denen jetzt die Botschaft sendet, es gibt hier nur noch sowas wie eine Grundsicherung im Alter, ich habe aber jahrelang dafür eingezahlt, dann finde ich die Botschaft nicht in Ordnung.
Also, die Botschaft falsch rübergebracht, der Inhalt schwierig und der Ort vor einem Bankenverband kommt noch oben drauf.
Aber was hat Merz denn jetzt da eigentlich genau angekündigt? Weiß man das? War das verklausuliert, die Ankündigung einer drastischen Rentenkürzung?
Nein, das ist genau das Problem bei Friedrich Merz. Man muss anschließend häufig fragen, was hat er da eigentlich gemeint? Wenn wir uns erinnern, dieser Kanzler hat Debatten losgetreten über das Stadtbild. Wir hatten zuletzt eine Pressekonferenz, als er sagte, 80% aller syrischen Flüchtlinge müssen in 3 Jahren das Land verlassen. Alles muss nachher interpretiert, wahlweise zurückgenommen, jedenfalls eingeordnet werden von solchen Kanzleräußerungen. Und das geht und gilt genauso für diese Rentenäußerung. Bärbel Baas, die Arbeitsministerin, die ist zuständig für die Rente. Die hat gestern den Kanzler dann zur Seite genommen, hat gefragt, sagen Sie mal, wie haben Sie das eigentlich gemeint? Und hat dann anschließend das hier gesagt.
Ja, er hat das so nicht sagen wollen. Also er hat natürlich gesagt, nee, wir haben ja das gleiche Ziel. Wir wollen, dass die Leute von ihrer Rente leben. Und natürlich haben wir immer alle beide auch gesagt, auch in der Koalition, es geht über 3 Säulen.
Ja, es geht über 3 Säulen. Die staatliche Rente, die betriebliche Rente und eine private Altersvorsorge. Aber der Satz von Bärbel Baas ist schon entlarvend. Er hat das so nicht sagen wollen. Das Problem bei Friedrich Merz häufig bei öffentlichen Auftritten, er sagt es aber genau so, dass die Menschen interpretieren müssen und nicht genau wissen, was hat er da jetzt gemeint.
Aber warum passiert das dem Bundeskanzler denn immer wieder? Warum erleben wir alle paar Wochen so einen, ich sag jetzt mal, typischen Merz? Ist er schlecht beraten?
Er wird sicher gut beraten, aber die Berater, zumindest das, was wir auch hören, die sagen dann schon auch mal, das ist ein 70 Jahre alter Mann aus dem Sauerland mit seinem eigenen Kommunikationsstil. Den werden wir nicht mehr grundsätzlich ändern können. Und deswegen passieren Dinge, die eben passieren. Ich habe einige eben aufgezählt, Ereignisse, wo dann aus der Tiefe des Gemüts oder aber auch der Überzeugung dieses Kanzlers dann solche Sätze fallen, die aber anschließend wieder eingefangen werden müssen oder interpretierbar sind. Und das ist genau das Problem. Friedrich Merz scheint dann für den Moment zu vergessen, wenn er bei einer kleinen Veranstaltung ist, dass er eben nicht nur für diese Menschen redet, sondern als Kanzler aller Deutschen auftritt. Zumal, wenn er das große Thema Rente in den Mund nimmt. Und die Reaktionen, auch heute, es geht's ja weiter, Anja Piel, DGB-Vorstandsmitglied, die sagt, eine solche Aussage, das schafft überhaupt keine Zuversicht. Die IG Metall-Chefin Christiane Benner, die sagt, wenn die Regierung die gesetzliche Rente kürzt, dann brennt hier die Hütte. Die Merz-Äußerung nannte sie unverantwortlich. Friedrich Merz hat nicht gesagt, sie kürzen die Rente. Aber der Eindruck ist entstanden. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, häufig ist das, was er sagt, nicht sehr klar und interpretierbar. Und das sorgt dann dafür, dass am Ende, wie wir heute sehen, alle auf der Palme sind.
Wenn jetzt also viel interpretiert werden muss, dann kann man ja mal nach dem Kern dieser Aussage suchen. Und es ist ja so, dass die Rente jedes Jahr mit viel Geld aus dem Bundeshaushalt gestützt wird. Wir leben hier bei uns ganz einfach über unsere Verhältnisse. Wie viel Wahrheit steckt also drin in dem Satz, dass die Rente künftig wohl nur noch eine Art Basisabsicherung ist?
Also die Rente, und das ist das Versprechen auch dieser Koalition und grundsätzlich auch das Versprechen an diejenigen, die da einzahlen, dass die Menschen eine lebensstandardabsichernde Rente erhalten am Ende ihres Lebens. Die Alterssicherungskommission, die bemüht sich ja gerade, die tagt gerade, die Rentenkommission, um eine Reform auf den Weg zu bringen, die genau das sicherstellt. Das heißt, Friedrich Merz hätte natürlich sagen können, wir haben eine Rentenkommission gerade beauftragt, zu gucken, wie machen wir das für die Zukunft sicher und sattelfest. Er hat es anders formuliert, unglücklich kann man dazu sagen. Pascal Reddich, das ist einer aus seiner eigenen Partei, ein Vertreter der jungen Gruppe in der Union, einer der in Anführungszeichen Rentenrebellen, der sitzt auch in dieser Alterssicherungskommission, der hat uns heute das hier gesagt.
Wir werden als Alterssicherungskommission ein Konzept vorlegen, das insbesondere die Altersvorsorge in Deutschland auch auf die nächsten Jahrzehnte auf möglichst sichere Füße stellen soll. Also nicht nur an kleinen Stellschrauben dreht, sondern wirklich ein neues Altersvorsorgesystem auch definieren soll.
Da ist nicht die Rede von Basisabsicherung, wie der Kanzler es formuliert hat. Das Konzept übrigens spätestens, das hat Bärbel Baas angekündigt, 30.06. soll es auf dem Tisch liegen. Und noch vor der Sommerpause will die Koalition ja die große Rentenreform dann angehen.
Georg Schwarte war das aus Berlin. Ja, einen ambitionierten Zeitplan hat die Bundesregierung sich da gegeben. Das Thema Rente wird uns jetzt erstmal noch eine Weile begleiten, unabhängig von der Frage, ob der Kanzler jetzt nur wieder falsch verstanden worden ist oder nicht. Die Diskussion über die Rente von morgen und übermorgen betrifft ja allen voran die Generation, die jetzt ins Berufsleben startet oder schon gestartet ist. Wir nehmen also Jüngere diese Debatte wahr. Wir haben einen gefragt, der genau zu dieser Generation gehört, der sich aber auch aktiv an den politischen Diskussionen dazu beteiligt, schon qua Amt. Marco Albers, stellvertretender Bundesvorsitzender der Jusos, also der Jugendorganisation der SPD, also von Merz Koalitionspartner. Wie hat er den Kanzler denn jetzt verstanden? War das die Ankündigung einer Rentenkürzung oder nur die Warnung, wir müssen eben alle den Gürtel ein bisschen enger schnallen?
Ich habe die Aussage von Herrn Merz verstanden als eine Kampfansage an Millionen Beschäftigte in diesem Land und die Mehrheit der Menschen, die auf eine stabile gesetzliche Rentenversicherung tatsächlich angewiesen sind. Herr Merz hat ja von einer Basisabsicherung, allenfalls einer Basisabsicherung gesprochen. Und das heißt, nicht mal die Sicherung des Existenzminimums ist nach seiner Aussage gewährleistet. Und das ist etwas, was für die meisten Menschen überhaupt nicht vertretbar ist. Und ich habe auch den Eindruck, dass Herr Merz beim Bankenverband vielleicht ein bisschen zu heimisch war und die Lebensrealität der meisten Menschen vergessen hat. Denn die Realität ist ja, Menschen in diesem Land haben keine stabile Alternative zur gesetzlichen Rente. Und die Realität ist auch, dass die Durchschnittsrente in Deutschland nur knapp 100 Euro über der Armutsgrenze liegt. Das heißt, da gibt es absolut nichts zu kürzen. Und deshalb bin ich da auch ganz bei unserem Generalsekretär, bei Tim Klüssendorf, wenn er den Widerstand der SPD angekündigt hat. Und ich kann ergänzen, der Widerstand der Jusos ist auch sicher.
Ob das jetzt eine Rentenkürzungsankündigung war oder nicht, da gehen die Interpretationen ja auseinander. Ihre Parteivorsitzende Bärbel Baas hat ja auch das Gespräch mit dem Kanzler gesucht und hat dann gesagt, dass er das so nicht gemeint haben will. Also glauben Sie wirklich, dass der Bundeskanzler dieses Forum genutzt hat, um eine Rentenkürzung anzukündigen? Es arbeitet ja immerhin auch die Rentenkommission, die jetzt erstmal noch Vorschläge erarbeitet.
Gut, ich glaube, man kann lange Auslegungen betreiben. Am Ende ist entscheidend, was diese Regierung tatsächlich politisch macht. Ich kann nur sagen, das, was er gesagt hat und wie er es gesagt hat, ist ein absolutes Signal der Verunsicherung, auch ein Signal der Verunsicherung an junge Menschen. Und insofern finde ich es inhaltlich falsch. Wenn er es anders gemeint hat, dann hat er jederzeit die Möglichkeit, das entsprechend klarzustellen. Und ich bin der Meinung, dass die SPD gut daran tut, sich entsprechend für eine starke gesetzliche Rente einzusetzen und das auch so in der Bundesregierung zu vertreten.
Aber hat der Kanzler nicht einfach nur das ausgesprochen, was stimmt, nämlich, dass wir alle möglichst privat vorsorgen müssen, denn die Rente ist eben nicht so sicher, wie uns das immer gesagt wurde?
Ich glaube, er hat damit keinen Fakten ausgesprochen, sondern vor allem seine eigene politische Haltung. Und das ist eine Haltung, die zum Nachteil von kleinen und mittleren Einkommen geht. Denn viele Menschen, gerade eben mit kleinen und mittleren Einkommen, die haben nicht die realistische Möglichkeit, ausreichend privat zu sorgen. Also dafür muss man ja Geld übrig haben, das man dann regelmäßig zurücklegt. Und zur Wahrheit gehört auch, kein kapitalgedecktes System beispielsweise kann so stabil sein wie eine umlagefinanzierte Rente. Und deshalb wäre es verantwortungsvoll von einem Bundeskanzler, sich dafür einzusetzen, diese Rente tatsächlich, auf die die Menschen angewiesen sind und an der sie auch Ansprüche erworben haben über viele Jahrzehnte, diese Rente zu stabilisieren und nicht noch weiter die Axt daran anzulegen.
Sollte es eine Rentenkürzung geben, dann bricht die Hölle los, so hat es die IG Metall-Vorsitzende Benner in der Süddeutschen Zeitung formuliert. Die einen interpretieren das als Prognose, andere sehen das als klare Drohung. Schließen Sie sich diesen Worten an?
Ja, ich kann mich da nur anschließen und am Ende ist es auch die Aufgabe natürlich der Gewerkschaften, aber eben auch der SPD an der Seite der Beschäftigten zu stehen, die, wie gesagt, sich diese Ansprüche erworben haben und die auch einen Anspruch darauf haben, im Alter in Würde leben zu können. Und deshalb ist sowas mit uns auf keinen Fall zu machen.
Herr Albers, Sie sind Jahrgang 1996. Sie haben das ganz sicherlich auf dem Schirm, was Ihre Altersvorsorge angeht. Aber ist Ihrer Generation denn bewusst, dass es später schwierig werden könnte?
Ich glaube, für junge Menschen und auch für mich persönlich ist nicht die gesetzliche Rente selbst in irgendeiner Form verunsichernd, sondern verunsichernd ist für uns, wenn diese Rente angezweifelt wird von Menschen in Regierungspositionen und wenn uns signalisiert wird, dass die Politik dieses System nicht aufrechterhält. Das ist, glaube ich, das, was Verunsicherung stiftet. Denn wie gesagt, ein umlagefinanziertes System, das ist das Stabilste, was es gibt. Deshalb muss es aber auch entsprechend aufrechterhalten werden von der Politik. Gerade wenn wir jetzt schon einzahlen, dann wollen wir natürlich auch die Sicherheit haben, dass wir später dafür was zurückbekommen. Und gleichzeitig ist es ja so, dass meine Generation auch von Krisen geprägt ist. Also wir erleben eine Krise nach der anderen. Wir erleben auch eine wirtschaftliche Unsicherheit, massiv gestiegene Lebenshaltungskosten, hohe Mieten. Das ist etwas, was junge Menschen massiv prägt. Und unter diesen Bedingungen ist es total schwierig, überhaupt auch privat zum Beispiel fürs Alter vorzusorgen. Das heißt, gerade diese Alternativen zur gesetzlichen Rente, die auch Herr Merz da beschwört, die sind für viele junge Menschen kaum zugänglich und können eine gesetzliche Rente nicht ersetzen. Und deshalb ist es für uns so wichtig, dass es da auch eine entsprechende Zusage gibt an junge Menschen, dass die gesetzliche Rente eben auch für sie gilt und auch uns in Zukunft absichern wird.
Das sagt Marco Albers, er ist stellvertretender Bundesvorsitzender der Jusos. Für die einen ist dieser Name mit Hoffnung verbunden, für die anderen ist er eher ein rotes Tuch. Reza Pahlavi, der Name ist Ihnen bestimmt begegnet in den vergangenen Wochen und Monaten. Er ist der Sohn des letzten iranischen Schahs. Er lebt seit dem Sturz seines Vaters Ende der 70er Jahre in den USA im Exil. Aber er gilt als prominente Stimme der iranischen Opposition. Eine Opposition, die es in der Islamischen Republik so gar nicht geben kann, weil sie systematisch unterdrückt wird. Kann Pahlavi die Figur werden, die eine neue Revolution im Iran anführt? Kann er dem Land zu einem neuen System, zu einer Demokratie helfen? Heute jedenfalls ist er zu Gast in Berlin, zu politischen Gesprächen. Wen er dabei getroffen hat und warum sein Besuch die iranische Community so spaltet, das sagt uns Jasper Ruppert.
Gegenüber von der Bundespressekonferenz haben sich rund 3 Dutzend Anhänger von Reza Pahlavi versammelt. Drinnen ist der Andrang groß. Zahlreiche Fotografen und Kameraleute ringen um den besten Platz. Reza Pahlavi spricht über den Krieg, aber nicht über den zwischen Iran und den USA und Israel, sondern den zwischen dem Mullah-Regime und dem iranischen Volk. Auch mit Blick auf die Proteste im Januar sagt er: Es ist ein Krieg, der seit 47 Jahren andauert. Ein Krieg, in dem das Regime gerade erst 40.000 Menschen massakriert hat. Es brauche den Sturz des Regimes in Teheran. Wie seine eigene Rolle dabei aussehen könnte, lässt der Sohn des 1979 gestürzten Schahs dabei heute im Unklaren. Er stellt sich eine Übergangsregierung vor. Zugleich betonte er, dass Millionen Menschen im Iran hinter ihm stehen würden. Es ist unklar, wie viele ihn tatsächlich unterstützen. Zwischen Regierung und Kanzleramt haben sich weitere Unterstützer versammelt. Gegen Mittag sind es einige hundert. Für sie ist der Schah-Sohn die Hoffnungsfigur.
Der ist unser Favorit und der ist diejenige, dass unser Land oder unsere Bevölkerung unterstützt. Und der hat seit 47 Jahren gekämpft für uns.
Pahlavi ist aber auch umstritten. Viele werfen ihm vor, sich nicht von der autoritären Herrschaft seines Vaters zu distanzieren. Vertreter der Bundesregierung werden sich heute nicht mit ihm treffen. Regierungssprecher Stefan Cornelius erklärte am Mittwoch:
Ja, ist ein Privatmann, der natürlich für eine Bewegung steht oder von einer Bewegung getragen wird. Aber die Bundesregierung sieht nun keinen Anlass, mit ihm das Gespräch zu suchen.
Pahlavi übt darauf angesprochen in der Bundespressekonferenz deutliche Kritik. Es ist beschämend, dass Regierungen, die unter Druck stehen, weil sie Erpressungen des Regimes berücksichtigen müssen, nicht bereit sind, einen Dialog mit Menschen zu führen, die denen eine Stimme geben, die keine Stimme haben. Aber es gibt einige Politiker, die sich mit dem Schah-Sohn treffen. Vertreter von Union, SPD und Grünen sollen bei einem Gespräch dabei sein. Unter anderem auch Armin Laschet von der CDU, Vorsitzender im Auswärtigen Ausschuss. Im ARD-Morgenmagazin erklärt er, warum.
Ich finde, er ist einfach ein relevanter Gesprächspartner, wo man heute noch mal hören kann, wie die Lage im Iran selbst ist.
Und Laschet fragt:
Wer soll denn der sein, der dann quasi den Übergang einleitet? Und da, glaube ich, könnten sich viele auf ihn verständigen.
Die Linke kritisiert das Treffen mit Pahlavi mit deutlichen Worten. Hochproblematisch sei das Gespräch, sagt die außenpolitische Sprecherin der Fraktion Özdemir.
Für mich wirft dieses Treffen die Frage auf, ob zentrale Akteure der deutschen Politik wirklich ein ernsthaftes Interesse an einer demokratischen Entwicklung in Iran haben.
Und auch Özdemir kritisiert eine fehlende Abkehr von der Herrschaft des Vaters.
Und ich sehe es als wirklich sehr kritisch, dass Pahlavi sich nicht klar vom autoritären Erbe der Schah-Diktatur distanziert.
In Berlin sehen das heute viele anders. Die Polizei rechnet mit mehreren tausend Unterstützern auf den Straßen. Aber auch Gegendemonstrationen sind angekündigt.
Jasper Ruppert über den Besuch von Reza Pahlavi in Berlin. Frieden, Freiheit und Sicherheit, das ist das, was sich die Menschen im Iran so sehr wünschen. Einen möglichen Frieden, auch in der Straße von Hormus, könnte irgendwann eine internationale Mission absichern. Zumindest denkbar wäre es, dass auch die deutsche Marine sich an einem solchen Einsatz beteiligen könnte, zum Beispiel mit Minenjagdbooten. Aber kann die Marine das? Welche Aufgaben könnte Deutschland übernehmen? Dieser Frage ist unser Reporter Jörn Schaar heute nachgegangen, bei einem öffentlichen Termin der Marine auf dem Stützpunkt in Kiel. Dort hat sie präsentiert, wozu sie in der Lage ist.
Es ging eng zu an Bord des Minensuchschiffes im Kieler Marinestützpunkt. Etwa 60 Journalisten aus ganz Deutschland hatten sich angemeldet, um etwas über die Fähigkeiten der Marine zu erfahren. Für einen Einsatz in der Straße von Hormus, das machte der Generalinspekteur der Marine Jan-Christian Karg heute deutlich, gibt es hohe Vorbedingungen.
Ich bin nicht bei Wünsch dir was, sondern ich bin bei Was muss erfüllt sein? Und erfüllt sein muss in jedem Fall, dass die Kampfhandlungen aufhören. In jedem Fall muss erfüllt sein, dass wir eine völkerrechtliche Grundlage für ein Mandat des Deutschen Bundestages haben. Denn zum Glück, anders als andere Nationen, sind wir eine Parlamentsarmee. Das erweist sich in diesen Zeiten, glaube ich, wieder als besonders gut. Und als Basis brauchen wir einen Plan. Wir müssen wissen, was wir da tun, wer da was tut, in welchen Zeiträumen und was die Kriterien sind, um dann auch das Ganze irgendwann mal zu beenden.
Wenn das alles erfüllt ist, steht die Marine vor ihrer ersten Herausforderung, nämlich ihrer eigenen Struktur. Karg sagte, es sei die kleinste Flotte aller Zeiten, die gerade viel zu tun habe. Alles, was einsatzfähig ist, sei auch gerade im Einsatz, betonte der Generalinspekteur. Wenn jetzt Schiffe in die Straße von Hormus fahren sollen, müssten sie woanders abgezogen werden. Dafür gibt es auch schon erste Überlegungen.
In einem Bereich würden wir eine Aktivität in der Ägäis niedriger priorisieren, um die Unterstützungseinheit dort dann frei zu bekommen, die sich darauf vorbereitet, dann in ein anderes Seegebiet zu gehen mit einem anderen Auftrag. Und im Bereich der Minenjagd wäre das eine Runterpriorisierung einer NATO-Verwendung, die wir dann temporär in Kauf nehmen würden.
Heißt also, auch ein Boot mit Heimathafen Kiel wäre in einem möglichen Einsatz in der Straße von Hormus. Das einzige Minensuchgeschwader der Marine ist in Kiel beheimatet. Die Kommandeurin Inka von Puttkammer machte heute auch klar, um einen Seeweg zu verminen, brauche man keine einzige Mine.
Es reicht eine Schlagzeile, die richtig platziert ist, um die Welt etwas glauben zu machen. Unter Wasser fällt das besonders leicht. Manchmal weiß man gar nicht, ob überhaupt eine Nadel im Heuhaufen liegt, die man finden könnte. Und dafür gibt es uns.
Neben den Suchbooten mit Sonartechnik gehören auch kleine Unterwasserdrohnen zur Ausrüstung des Geschwaders. Außerdem fernsteuerbare Boote mit etwa 12 Metern Länge, die sowohl das Magnetbild als auch die Geräuschkulisse eines großen Schiffes imitieren können, um Seeminen auszulösen, die die Minentaucher des Geschwaders vielleicht nicht entschärfen können. Die Vorbereitungen der Soldatinnen und Soldaten sei bereits im vollen Gange, sagte die Kommandeurin.
Dazu gehört natürlich die Ausrüstung mit technischen Mitteln. Wir haben inzwischen eine sehr flexible Einsatzgruppe, die mit modernen Drohnen arbeitet, die wir auf so ein Minenjagdboot bringen können, aber auch zum Beispiel auf so einen Tender oder auch auf ein ziviles Schiff, die aber auch von Land aus operieren können. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber natürlich auch die psychische Vorbereitung der Besatzungen, da ein solcher Einsatz ganz andere Vorzeichen hätte als das, was wir bisher gewohnt sind.
Die Stimmung in den Besatzungen sei gut und sie seien motiviert, so von Puttkamer. Allen sei klar, dass so ein Auftrag nur als Team zu bewältigen sei, wenn er denn kommt.
Jörn Scham mit seinen Eindrücken vom Minensuchgeschwader in Kiel. Und das waren unsere NDR-Info-Themen des Tages.